Ja, ich habe auch Kinder, so wie Annemarie. 2 Stück. Und ich muss sagen, meine Kinder sind ungehorsam. Also richtig ungehorsam. Das Problem haben andere Eltern nie, habe ich so das Gefühl. Aber wenn ich zum Beispiel sage, komm, jetzt räumen wir das Wohnzimmer auf, bald müsst ihr ins Bett, werde ich durchaus ignoriert. Meine Tochter, 3 Jahre, weigert sich manchmal sogar explizit. Nein, mache ich nicht, sagt sie. Und dann wird fröhlich weitergespielt. Es macht mich wütend. Und ich verliere schnell, zu schnell, meine Geduld. Fast jeden Tag gibt es bei uns zu Hause solche Situationen. Und manchmal fühlt sich das schon ziemlich hoffnungslos an. Trotzdem liebe ich meine Kinder ganz doll. Ich wünsche mich sehr, dass sie gehorsamer wären, aber ich liebe sie nicht weniger, wenn sie ungehorsam sind. Ja, wir haben vorher einen Teil von der Urgeschichte aus der Bibel gehört. Dankeschön, Jeanette. Und darin kann man auch etwas von einer Familie erkennen. Eine Familie, in der Gehorsam und Ungehorsam eine große Rolle spielen. Der Vater, Gott, hat ein wunderbares Zuhause auf Erden gemacht. Einen schönen Garten mit allen Arten von Bäumen und verlockende, gut schmeckende Früchte, so steht es in 1. Mose 2. Und er hat 2 Kinder erschaffen, Adam und Eva, die in diesem Garten mit Gott und mit allen Tieren, die er erschaffen hatte, leben durften. Ein wahres Paradies. Viel Distanz zwischen Gott, dem Vater und Adam und Eva gab es nicht. So brachte Gott alle Tiere zu Adam und ließ ihn bestimmen, welche Namen sie bekommen sollten. Also ich finde es richtig schön, mir das so vorzustellen. Wie der Vater alle diese tolle Tiere zeigt und sagt, na Adam, wie würdest du sie nennen? Faszinierend finde ich auch 1. Mose 3, Vers 8. Gott, der Herr, ging im Garten umher. Der Mann und seine Frau, also Adam und Eva, hörten ihn kommen. Also Gott selber war auf Erden, im Garten. Er ging da umher. Nicht die ganze Zeit natürlich, aber es gab sehr wenig Abstand. Man könnte fast sagen, sie lebten wie eine Familie, ganz intim, zusammen. Gott segnete seine Kinder und gab sie nur ein paar Anweisungen mit. Arbeitet fleißig im Garten, bekommt viele Kinder und herrscht über alle Tiere. Das war's. Was für eine herrliche Freiheit und Verantwortung. Adam und Eva bekamen kein Handbuch mit detaillierten Informationen, wie sie den Garten bearbeiten sollten, wie sie die Kinder erziehen sollten, was sie dem Tier beibringen sollten. Als ob Gott einfach sagte, mach mal, ich habe euch meinen Lebensatem gegeben und euch nach meinem Bild erschaffen, mit Intelligenz und Kreativität und Erfindungsreichtum. Also, mach mal. Wenn Gott ein Mecklenburger gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, hau rein. Es gab aber ein Verbot, esst nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dieser Baum stand mitten im Garten. Man kann sich fragen, warum Gott unbedingt diesen Baum in den Garten stellen musste. Oder? Hätte er das nicht gemacht, dann hätten wir jetzt vielleicht noch im Paradies gelebt. Hätten wir hier nackig gesessen. Ich denke nicht, dass es eine einfache Antwort auf diese Frage gibt. Also wie unergründlich sind Gottes Entscheidungen und unerforschlich seine Wege? Das wäre eine gute Antwort. Aber es könnte auch etwas mit Gehorsam zu tun haben, das Thema heute Morgen. Man könnte sagen, es war Gottes Herzenswunsch und ist immer noch Gottes Herzenswunsch, dass seine Kinder ihm gehorsam sind. Aber es muss ja echt sein. Wenn man nicht ungehorsam sein kann, bedeutet Gehorsam nichts. Das könnte teilweise erklären, warum Gott diesen Baum in den Garten stellte. Gehorsam gibt es nur, wenn Ungehorsam auch eine Möglichkeit ist. Aber jetzt fragst du, warum ist Gehorsam dann so wichtig? Also ich denke, Gehorsam hat sehr viel mit Liebe zu tun. Was Positives. Liebe äußert sich in vielen unterschiedlichen Formen. Und eine wichtige Form ist, dass man jemand gefallen oder erfreuen möchte. Wenn ich jemanden liebe, möchte ich so reden, so handeln, so leben, dass diese Person denkt, ja, das gefällt mir. Und ich versuche immer besser zu verstehen, was diese Person mag, damit ich ihm oder ihr noch mehr gefallen kann. Also wenn ich Adam oder Eva bin, und letztendlich sind wir alle ein Adam oder eine Eva, und ich liebe Gott, meinen Vater, dann möchte ich doch so reden, so handeln, so leben, dass es ihm gefällt, dass er sich freut. Mit anderen Worten, ich möchte gehorsam sein, nicht aus Zwang oder Pflicht, aber aus Liebe, als Zeichen von meiner Liebe. Aber nochmal, das alles bedeutet nur etwas, wenn ich mich auch anders entscheiden kann. Wenn ich auch etwas machen könnte, das dem Vater nicht gefällt. Zum Vergleich, wenn ich nur liebe und nette Sachen zu meiner Frau sagen könnte. Ich könnte gar nicht anders. Und ich könnte nur Sachen machen, worüber sie sich freuen würde. Dann wäre das vielleicht angenehm für meine Frau. Es wäre auf jeden Fall besser auszuhalten mit mir. Aber es würde letztendlich nichts bedeuten. Es wäre nicht echt. Deswegen, ein Baum mitten im Garten, um echten Gehorsam aus echter Liebe zu bewirken. Leider gibt es jemand, der nicht möchte, dass wir Gott lieben und gehorsam sind. Der Teufel. Wer ist der Teufel? Eigentlich wird in der Bibel recht wenig über ihn geschrieben. Also viele Bilder und Vorstellungen, die wir von ihm haben, haben wir uns selber ausgedacht. Er ist auf jeden Fall kein Monster mit roten Hörnchen, ne, Fürst über die Hölle oder so etwas. Er ist ein Engel, der sich nicht an Gott unterwerfen möchte, der nicht gehorsam sein möchte. Er ist Gottes Gegenspieler. Was Gott baut, möchte er abbrechen. Was Gott gefällt, möchte er verhindern. Und was nicht nach Gottes Willen ist, möchte er geschehen lassen. Ich denke, dass es nicht ohne Grund ist, dass die Bibel wenig Details über den Teufel gibt. Wir sollten uns mit Gott beschäftigen, mit dem Guten und nicht mit dem Teufel, mit dem Bösen. Es ist nicht so wichtig, wie er aussieht, was er alles kann, warum er macht, was er macht. Es ist nicht so wichtig. Aber wir müssen uns schon dessen bewusst sein, dass es ihn gibt. Und dass er alles versucht, um uns Menschen, erschaffen nach dem Bild Gottes, von Gott, unserem Vater, zu entfernen. Und damals im Paradies hat es geklappt. Sofort beim ersten Versuch. Na, im Text steht nicht explizit, dass der Teufel durch die Schlange redet, aber das Bibelbuch Offenbarung zum Beispiel legt schon die Verbindung. Offenbarung 12, Vers 9. Der große Drache wurde hinabgestoßen, die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird. Sie verführt die ganze Welt dazu, sich von Gott abzuwenden. Es ist interessant, wie der Teufel Eva verführt. Ganz ausgefuchst. Nicht mit klaren Lügen, sondern mit halben Wahrheiten. Er spielt mit unseren Gedanken in einer sehr betrügerischen Art. Sofort am Anfang läuft es eigentlich schon schief. Warum lässt Eva sich etwas von der Schlange sagen? Gott hat gesagt, herrscht über alle Tiere. Warum redet Eva dann mit der Schlange, als ob sie gleich sind in Gottes Schöpfungsordnung? Eva hat der Schlange etwas zu sagen, nicht andersrum. So fängt Ungehorsam an. Wir lassen uns ein auf irgendjemand oder irgendetwas, das keine Autorität in unserem Leben haben dürfte. Denn nur Gott, der Vater, hat Autorität. Ihm sollen wir gehorchen und nichts und niemanden anders. Wir leben in einer Welt, wo Gottes Autorität in den Hintergrund verschwunden ist und wo viele, viele andere Stimmen versuchen, unser Leben zu lenken. In unserer Welt gibt es nicht eine Schlange, in unserer Welt wimmelt es von Schlangen. Überleg mal, wie viele Schlangen jeden Tag zu dir reden. Durch Filme, durch Musik, durch Medien, durch deine Lehrer und Schulbücher, durch Regierungsleiter, durch Influencer, manchmal sogar durch Freunde und Familie. Und da meine ich mit Schlangen Stimmen, die Gottes Autorität nicht anerkennen. Sie meinen, deinem Leben Richtung geben zu müssen oder zu können, aber sie dürfen es nicht. Bist du dir bewusst, wie viel dir jeden Tag eingeflüstert wird? Die uralte Schlange versucht auch dich zu ungehorsam zu verführen. Wir können es uns nicht erlauben, naiv zu sein, wie Eva und Adam. Seid wachsam. Frage dich bei allem, was zu dir kommt oder was du zu dir nimmst, wer redet hier? Wird hier Gottes Autorität anerkannt? Oder redet jemand, der überhaupt keine Autorität in meinem Leben haben sollte? Also ich finde, dass wir Menschen oder Sachen schon sehr leicht Autorität schenken. Dass etwas in einer Zeitung steht oder im Fernseher zu sehen ist oder in deinem Schulbuch abgedruckt wurde oder allgemein in der Gesellschaft akzeptiert wurde, heißt noch nicht, dass es wahr ist und dass es dein Denken bestimmen soll. Also seid wachsam, nicht folgsam. Die Schlange sagt zu Eva: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Es hört sich an wie eine unschuldige Frage, oder? Man könnte sich vorstellen, die Schlange wusste einfach nicht Bescheid. Sie war bestimmt nicht dabei, als Gott seine Anweisungen gab. Sie hat nur darüber sagen hören. Vielleicht hat sie sich mit einem Nilpferd unterhalten und dieses hat ihr gesagt: Ach, die armen Menschen, die dürfen von keinem der Bäume essen. Jetzt wollte sie nur so überprüfen, ob das wirklich so war. Die Frage hört sich unschuldig an, aber löst hier im Kopf ganz viel aus. Hinter dieser Frage steckt nämlich eine falsche und böse Vorstellung von Gott. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume essen dürft? Mit anderen Wörtern, Gott ist schon sehr streng zu euch, oder? Er gibt euch wenig Freiheit. Er ist nicht so liebevoll. Kommt euch das bekannt vor? Also ich war früher auf einer Schule, wo sehr wenig Christen waren. Ich glaube, ich war der einzige Christ in meiner Klasse. Und ich wurde da immer wieder mit dieser falschen Vorstellung von Gott konfrontiert. Oh, du bist Christ? Dann darfst du nichts, oder? Du bist Christ? Dann musst du jeden Sonntag zum Gottesdienst, oder? Und sehr beliebt, du bist Christ? Dann darfst du keinen Sex vor der Ehe haben. Richtig schlimm. Der Teufel versucht immer wieder, Gott schlecht zu machen. Gott liebt dich nicht. Gott möchte nicht das Beste für dich. Gott hat dich vergessen. Gott möchte dir schwere Lasten auflegen und so weiter und so fort. Aber Leute, er lügt. Er lügt. Gott hatte Adam und Eva so viel Freiheit gegeben und so viel Gutes. Die Vorstellung, dass Gott sie einschränken würde und ihnen Gutes vorenthalten würde, ist total bescheuert. Gut, Eva korrigiert die Schlange. Sie sagt zu ihm: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber im Kopf ist schon etwas passiert. Im Kopf zweifelt Eva, ob Gott der Vater es wirklich so gut mit seinen Kindern meint. Guck mal, was sie weiterhin sagt. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Das hatte Gott aber nicht gesagt. Berührt sie nicht einmal. Gott hatte nur gesagt, dass sie nicht vom Baum essen dürfen. Eva stellt Gott also strenger dar, als er wirklich ist. Die Schlange hat einen Gedanken in ihren Kopf gepflanzt, eine falsche Vorstellung von Gott, und jetzt wächst sie. Und dann schlägt die Schlange zu. Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Das ist ja ironisch. Was sagte Gott, als er die Menschen schuf? Lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Adam und Eva waren also schon wie Gott. Aber dem Teufel gelingt es, sie glauben zu lassen, dass das doch nicht so ist. Dass etwas fehlt. Und dass sie mehr brauchen, etwas Besseres. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Auch das ist ironisch. Was stand in 1. Mose 2? Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen emporwachsen. Sie sahen verlockend aus und ihre Früchte schmeckten gut. Also alle Bäume im Garten waren verlockend, eine Augenweide. Aber die Schlange hat diesen Baum begehrenswerter gemacht als alle anderen Bäume. Und wie? Der Baum hat sich nicht geändert. Das Leben im Paradies hat sich nicht geändert. Die anderen Bäume waren nicht plötzlich hässlicher und die anderen Früchte nicht plötzlich eklig. Es passierte alles im Kopf. Und so funktioniert die Sünde in uns. Es passiert alles im Kopf. Die Sünde ändert unseren Blick aufs Leben. Die Sünde lässt uns die Wahrheit vergessen und an eine Lüge glauben. Wir vergessen, wie gut wir es bei Gott dem Vater haben, wie viel er uns schenken möchte. Und sehnen uns nach etwas anderem, weil das andere, das wird uns wirklich erfüllen und glücklich machen. Der Teufel macht uns erst undankbar und unzufrieden und bietet dann mit riesengroßen Erwartungen eine Alternative an. Nimm es doch, nimm es doch. Aber er verharmlost die Folgen. Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Es ist nicht so schlimm. Was könnte passieren? Niemand sieht es doch. Was könnte schief gehen? Eva nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Bumm, Sünde, Ungehorsam, alles kaputt. Ja, die Schlange hat nicht komplett gelogen. Jetzt wussten sie, was gut und böse war. Aber nur, weil sie das Böse gewählt hatten. Und ihnen gingen die Augen auf. Das stimmt auch. Aber was sahen sie? Nur Scham und Schuld. Nichts Gutes. Und waren sie jetzt wie Gott? Nee, sie waren weit, weit entfernt von Gott. Sie bekamen sogar Angst vor ihrem eigenen Vater. Und versteckten sich. Tja, der Vater. Die Kinder sind ungehorsam gewesen. Er zieht sie zur Rechenschaft. Was machen sie? Natürlich schieben sie erst die Schuld ab, so wie Kinder das gerne machen. Und Erwachsene auch. Adam sagt, ja, das Weib hat Schuld. Eva sagt, nee, die Schlange hat Schuld. Aber alle haben Schuld. Und alle bekommen Strafe. Die Sünde hat katastrophale Folgen. Folgen, die wir jetzt noch, jeden Tag spüren. Das Schlimmste, Adam und Eva werden aus dem Garten weggeschickt. Sie müssen ihr Zuhause bei ihrem Vater verlassen. Es gab so wenig Abstand zwischen Gott und seinen Kindern. Aber jetzt können Adam und Eva nicht mehr in Gottes Nähe bleiben. Gott ist heilig und in seinem heiligen Haus gibt es keinen Platz für Ungehorsam. Also, raus aus dem Haus. Gott liebt seine Kinder immer noch. Seine Liebe ist nicht weniger geworden, weil sie ungehorsam waren. Das sieht man in 1. Mose 3, Vers 21. Noch bevor Gott Adam und Eva wegschickt, macht er für sie Kleider aus Fell und zieht sie ihnen an. Adam und Eva schämen sich, weil sie nackt sind. Aber Gott sagt nicht, ja, eigene Schuld, hättet ihr nicht vom Baum essen müssen. Nee, er kümmert sich. Trotzdem ist die Situation wesentlich anders geworden. Es gibt viel mehr Distanz zu Gott. Das sieht man nachher auch in dem ganzen Alten Testament. Gott nutzt Richter und Könige und Propheten, um mit seinen Kindern zu reden, aber behält selber Abstand. Er erscheint höchstens im Feuer oder Erdbeben oder anderen gewaltigen Naturphänomenen. Aber es gibt keine Geschichte mehr, wo Gott im Garten umherging. Oder doch? Was sagt Gott in Vers 15 zu der Schlange? Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das, liebe Menschen, ist pures Evangelium. Gott redet hier nicht über Schlangen und dass Menschen Angst vor Schlangen haben werden. Gott redet über die uralte Schlange, den Teufel. Und er verspricht, dass der Nachwuchs von der Frau den Kopf von der Schlange zertreten wird. Das heißt, es wird jemand kommen, der den Teufel und die Macht von dem Bösen überwinden wird. Und der alles, was kaputt gegangen ist, heil machen wird. Ich finde es faszinierend, darüber nachzudenken, dass schon Adam und Eva an dieser Verheißung festgehalten haben. Und dass alle bekannten biblischen Personen, die danach gekommen sind, diese Hoffnung gehabt haben, dass eines Tages jemand kommen wird, der den Abstand zu Gott überbrücken wird. Ein Erlöser, durch den wir wieder nach Hause zurückkehren dürfen. Adam und Eva haben schon auf einen Erlöser gewartet. Jesus ging auf Erden umher, wie Gott im Garten umherging. Die Menschen konnten ihn sehen und anfassen und hören. Und er zeigte ihnen, wie es ist, gehorsam zu leben. Er war ein Kind, das seinem Vater in allem gehorchte. Das wäre doch schön. Ein perfektes Kind. Und gerade das perfekte Kind musste ans Kreuz, wo er alle unsere Schuld, allen unseren Ungehorsam auf sich nahm. Da wurde er in die Ferse gebissen vom Teufel. Da erfuhr er mehr Abstand zu Gott, als wir je erfahren mussten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damit war es vollbracht. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Das heißt, die Tür zu Gott, dem Vater, ging wieder auf. Jesus besiegte den Tod, die Strafe für unseren Ungehorsam. Und jetzt steht er mit offenen Armen vor dir und sagt, komm nach Hause. Der Weg ist frei. Wir dürfen wieder in der Nähe vom Vater sein. Wir dürfen nach Hause kommen. Kommst du auch? Bist du dabei? Durch Jesus können wir wieder bei Gott, dem Vater, wohnen und ganz intim, ohne viel Distanz, mit ihm umgehen. Und durch Jesus bekommen wir die herrliche Freiheit zurück, die Adam und Eva ganz am Anfang auch hatten. Es gibt für uns nur ein paar Anweisungen. Oder eigentlich nur eine Anweisung. Folge Jesus, dem perfekten Gotteskind, nach. Das war's. Gottes Herzenswunsch hat sich nämlich nicht geändert. Der Vater möchte immer noch, dass wir, seine Kinder, gehorsam sind. Das klappt leider nicht von heute auf morgen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Darüber möchten wir am nächsten Sonntag auch weiter nachdenken. Aber kurz gesagt, durch Jesus bekommen wir die Kraft und den Geist, um immer gehorsamer zu werden. Und durch Jesus gibt es Vergebung, wenn wir mal wieder ungehorsam sind. Es gibt unendlich Vergebung. Nie wieder wird der Vater zu uns sagen, raus aus dem Haus. Also ich bin zu meinem Vater im Himmel oft, wie meine Kinder zu mir sind. Ungehorsam. Also richtig ungehorsam. Wenn der Vater zu mir sagt, so Jordi, jetzt ist Zeit, dies oder das in deinem Leben aufzuräumen, ignoriere ich ihn oft und spiele fröhlich in meiner Sünde weiter. Das macht Gott traurig, weil er möchte so gerne, dass ich gehorsamer werde. Aber rausgeschmissen werde ich nicht. Er liebt mich trotzdem. Und durch Jesus gehöre ich zur Familie. Mein Platz im Haus ist sicher. Auch für dich gibt es einen Platz. Vielleicht hast du deinen schon eingenommen. Vielleicht stehst du noch draußen. Komm rein du bist herzlich willkommen. Der Vater hat nie aufgehört, dich zu lieben, egal was du gemacht hast, egal wie du gelebt hast. Und der Vater wird durch seinen Sohn Jesus nie aufhören, dich zu lieben. Du darfst zur Familie gehören. Glaubst du das? Amen.